Alps, lieber Ingo, dann stelle ich mal gleich vor, das sind die Pausen, sind nämlich die Löcher im Käse des Lebens. Dann habe ich mal für meine Tochter gebastelt und, ups. Also wenn es langweilig wird, ne, der kann sich dann damit beschäftigen. Ja, predigen wollte ich, genau. Liebe Grüße aus der Kreuzgemeinde Bremen. Da sind wir als Familie zu Hause. Die Töchter sind schon aus dem Hause raus, Esther und Laura, aber kommen gerne zu Besuch, weil wir in Wasserhorst wohnen. Das ist ein Ortsteil von Bremen. Wunderschön, Ingo, kannst bezeugen. Genau. Und wir haben da mit drei anderen Familien aus der Kreuzgemeinde zusammen so ein Bauprojekt. Und wir sind fertig mit Bauen und haben da sozusagen Wohnen in einem kleinen Dorf mitten in Bremen sozusagen oder am Rande von Bremen. Freuen uns über diese Gemeinschaft. Arbeiten tue ich in einem Sozialwerk der Freien Christengemeinde in Bremen und umzu. Und vorher war ich, das ist 12 Jahre jetzt, dass ich da bin, vorher war ich 9 Jahre in der Kreuzgemeinde Pastor in Bremen am Hauptbahnhof und davor war ich in Spremberg, habe ich gerade liebe Leute getroffen von dort und Spremberg-Cottbus und Weißwasser, da habe ich mein Vikariat gemacht. Ich bitte jetzt Gott um seinen Segen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, segne du jetzt das Reden und das Hören und nachher auch das Tun. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben das gerade gehört. Jesus lädt uns ein, als der wahre Weinstock mit ihm verbunden zu bleiben und in seiner Kraft, mit seiner Kraft verbunden zu sein und auch zu bleiben. Ich finde, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Aufladen und Aufladen. Oft laden wir uns viel auf und es ist dann gut zu wissen, wenn ich mir selber viel auflade, dass mir dann die Puste auch schnell ausgeht, Energie verloren geht, die lange Strecke nicht gelaufen werden kann, weil ich mich vielleicht überladen habe. Und dann dieses andere Aufladen, um das es heute auch gehen soll, dieses Aufladen nicht von noch mehr zu tun, sondern Aufladen bei Jesus. Die Batterien, den Akku wieder aufladen. Aufgeladen bin ich fähig zu vielem, auch was vielleicht herausfordernd vor mir steht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Um dieses lebendige Wasser soll es gehen. Jesus selbst lädt uns ja auch ein, heute beim Abendmahl, als Gastgeber und auch als Gast. Er lädt uns ein, nicht zuletzt in Brot und Wein bei ihm aufzutanken, bei ihm, der Quelle des Lebens. Und liebe Geschwister, ich fange jetzt mit dem an, als ich schon mal hier gepredigt habe, aufgehört habe. Weil ich habe festgestellt, der Verstand liebt die Abwechslung, aber das Herz die Wiederholung. Und deswegen möchte ich das nochmal verdeutlichen. Jesus lädt uns ein, bei ihm uns zu erfrischen, bei ihm aufzutanken, bei ihm neue Kraft zu bekommen, bei ihm der Quelle anzudocken und dann auch bei ihm zu bleiben. Und Jesus sagt, wenn du durstig bist, dann komm zu mir. Ich will dir geben. Und er schenkt mir ein und gibt mir zu trinken. Ich habe genug. Aber ich spüre auch, dass das mal schnell zur Neige geht. Er merkt, ich muss wieder zurück zur Quelle. Muss wieder neu auftanken. Und wenn Jesus dir etwas gibt, dann gibt er nicht nur ein wenig, sondern dann gibt er Überfluss. Und das finde ich so schön. Das, was überfließt, der Überfluss, ist das, was dich nichts kostet, wenn du es weitergibst. Magst du das nächste Bild einblenden? Das ist dieser römische Brunnen, der das wiedergibt. Da ist die oberste Schale, die wird gefüllt aus der Quelle heraus. Und wenn sie voll ist, gibt sie
weiter. Und ich finde, das ist ein Geheimnis. So, wenn ich mich voll machen lasse von Gott, werde ich nie leer. Und ich verliere nichts, wenn ich weitergebe, weil es der Überfluss ist. Und ich denke, wer so voll ist, der hat dann auch Vollmacht. Der kann losgehen. Der weiß, ich werde nicht leer laufen, wenn ich immer wieder zurückkomme und mich von Gott füllen lasse. Ich weiß nicht, wie viel euer Tisch hier aufnimmt, aber Gott ist nicht knauserig. Der wird weitermachen. Immer weiter. Und da ist noch viel Platz.
Ich habe ein Gedicht gefunden oder einen Gedanken von Bernhard von Clairvaux. Der hat gelebt 1000 Jahre 1190 bis 1153. Und er hat über diese Schale, über dieses, dieses Brunnenbild geschrieben: Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Du tue das Gleiche. Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige, kluge Liebe ist gewohnt, überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, schreibt er, der Bernhard von Clairvaux, ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich verlesen. Da habe ich geschrieben gelesen, wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, verschone mich. Hat vielleicht beides was, ne? Also der Bernhard sagt, mit dieser knappen Liebe, die sofort am Ende ist, da kann ich mir nichts von kaufen. Da verschone mich bitte mit. Aber er sagt, schone dich, gib nicht mehr, als du kannst. Ja, und dann geht es los. Wir haben voll getankt und mischen uns ein. In dieser Gesellschaft, in der Familie, im Beruf. Wir versuchen die Liebe Gottes mit Herz, Hand und Fuß und Mund an die Frau, den Mann zu bringen. Letzte Woche rief Janusz an und Janusz Blonski und fragte, oder vorige Woche schon, ich brauche ein Thema, was ich bekannt geben kann. Ich sage, tut mir leid, so weit bin ich noch nicht. Ich lebe so ein bisschen aus Gottes Hand in meinen Mund. Ich bin nicht so geübt, so lange vorfristig da was aufzuschreiben. Und und dann war es genauso. Letzte Wochenende bin ich mit zwei anderen Kollegen aus meinem Sozialwerk in das Flutgebiet gefahren. Und wir haben versucht zu helfen, wo wir konnten. Also der Chef von dem Sozialwerk und ein Koch haben wir noch mitgenommen, was natürlich auch gut ist, glaube ich, einen Koch mitzunehmen. Und und dann ich als Seelsorger dabei. Und wir haben versucht, erst einmal so auch Strukturen zu unterstützen, die da sind, wo geholfen werden kann, die Allianz da so ein bisschen mit zu stützen, aufzubauen. Und dann haben wir zwei Tage gehabt, ich habe Tischler gelernt, ich kann auch ein bisschen anpacken. Samstag und Sonntag durften wir mit anpacken und helfen. Und das war beeindruckend, die Hilfsbereitschaft. Aber auch noch schlimmer, beeindruckend war die Not und das Elend. Und die Verzweiflung auch. Und ich bin jetzt noch in Kontakt täglich mit einer Notfallseelsorgerin, die dort weiterarbeitet und die ich versuche zu stärken einfach und die mit SMS und kleinen Nachrichten auch den Rücken zu stärken. Und sie berichtet von ja, verzweifelten Situationen bei den Menschen. Und als wir dort ankamen, haben wir am Samstag und Sonntag mit den Liebenzellern zusammengearbeitet. Das ist eine Missionsgesellschaft Bad Liebenzell. Und die hatten da ganz tatkräftige Leute mit dabei. Die hatten Geräte mit dabei, sodass wir auch in die Gebiete selber kommen konnten. Ihr habt vielleicht davon gehört, dass durch die vielen Helfer auch manchmal die Zugewegungen dann blockiert wurden und so. So sind wir weit vorher ausgestiegen und dann gelaufen. Aber ein Wagen hatten wir dabei, der hatte dann Generatoren und Kercher und so weiter, was man zum unabhängigen Arbeiten dann da brauchte in diesem Fall. Und so konnten wir dann wenigstens ein Fahrzeug reinbringen und dann sondieren, die Häuser, einzelnen Häuser ansprechen und ihnen unsere Hilfe anbieten. Und da heißt es im Losungstext an dem Tag, am 24., Josef tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen. Das passt. Es geht um Trost. Es geht um Freundlichkeit. Und ich habe auch gedacht, dieser Josef, der konnte trösten, weil er selber getröstet worden war. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube, es hängt zusammen. Wer selber Trost empfangen hat und nötig hatte, der kann auch sich in die Situation anderer versetzen, die Trost brauchen. Der Lehrtext dazu, kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, das finde ich so nett, sondern wenn überhaupt ein Wort, Leute vielleicht gar nicht reden, wenn überhaupt ein Wort, dann ein Gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Und am nächsten Tag, am Sonntag, passte auch wieder, helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Und der Lehrtext, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das hat uns motiviert und wir haben mit angepackt. Die Zusammenarbeit war sehr schön. Wir hatten gute Absprachen, eine gute Aufteilung. Wir hatten so vereinbart, dass ich als Seelsorger mitgehe, aber als Schaufelführender sozusagen, also dass ich mitarbeite, aber wenn ein Bedarf da ist, wenn wir merken, der Hausbesitzer braucht jetzt Unterstützung, dann haben wir so miteinander abgemacht, dass ich die Schaufel oder den Korb oder was auch immer fallen lassen kann und dann nicht faul bin, sondern anders fleißig bin. Und das war sehr schön, das als Team zu erleben, dass jeder unterschiedliche Begabung auch hat. Und jeder unterschiedliche Schwerpunkte hat. Und dass wir aber ein Team trotzdem blieben, auch wenn ich aus der Reihe rausgetreten bin. Und ich dachte auch so an Gemeinde. Wie wichtig das ist, dass wir auch diejenigen, die vielleicht nicht so häufig hierher kommen, weil sie Schichtdienst haben oder so, dass wir sie auch als Teil unseres Teams sehen und vielleicht besonders mit Gebet auch bedenken und unterstützen. Und die Lehrer und Menschen, die in ihrem Job für Gott unterwegs sind, die Liebe Gottes austeilen, Polizisten, wie auch immer. Also da habe ich auch gemerkt, die ganzen anderen Gewerke, wie man da zusammen wuchs, Polizei, technisches Hilfswerk, Feuerwehr und Rettungsdienste, das war schon sehr beeindruckend. Und dann habe ich, hilflos, wie ich auch war oder bin, hatte ich dann zum Beispiel ein Kreuz dabei, wenn ich merkte, derjenige, mit dem ich mich unterhielt, konnte etwas damit anfangen, dann habe ich ihn, wenn ich spürte, so, das passt, ein Kreuz in die Hand gedrückt und, oder übergeben und gesagt, so, für mich ist das so, dass ich mir persönlich sage, nicht das Kreuz, ich halte nicht das Kreuz, sondern das Kreuz hält mich, nicht ich trage das Kreuz, sondern das Kreuz trägt mich. Und dann, wie jetzt auch, kam schon die ganze Last wieder hoch. Und ich habe die Not gespürt. Und habe dann auch losgelassen wieder, bin wieder an die Arbeit gegangen und habe anderen auch überlassen, auch vielleicht mein Gebet noch zu sprechen und den Faden aufzunehmen. Und weil man spürte richtig so die Not und die Last. Und dann habe ich eigentlich nicht viel laut gebetet, sondern mehr leise. Und die Leute, mit denen mein Gebet genommen, wenn ich dann weitergearbeitet habe. Einmal hatten wir da so eine Szene in einem Keller. Und ist ja nicht so wie bei uns, dass wir keine Keller hier haben. Also viele von uns haben keine Keller. Da unten hat jeder einen Keller. Und da läuft alles rein. Und dann sind da so viele Sachen. Lebensmittel, Kühlschränke. Und die sind seit Tagen ohne Strom. Also das war schon olfaktorisch, also geruchstechnisch auch ein Angang, ne? Wenn dann alles da unten noch sozusagen schwimmt im Keller. Und dann kam die Besitzerin, eine ältere Dame, die Treppe runter. Und wir hatten gerade so unsere Schlange zum Raustragen und Rausschöpfen und ging dann zum letzten Raum, wo wir dann den Rest sozusagen, der war nochmal 40, 50 Zentimeter tiefer, da haben wir dann sozusagen alles, was noch über war, da hinein geschoben. Und dann stand sie da und guckte sich das Dilemma an. Und dann wollten einige schon aus der Reihe raustreten, weil sie nichts zu tun hatten, wollten wieder weiter zum nächsten Haus. Und dann habe ich gesagt, stehen bleiben. Und ich glaube, das kommt aus meiner Erfahrung von der Notfallseelsorge, dass dieses Beistand auch etwas damit zu tun hat, dass wir beistehen und einfach da sind, auch wenn wir nichts machen können. Einige konnten das kaum aushalten, nichts machen zu können, sondern das jetzt einfach stumme Zeuge, Beistand für diese Frau zu sein. Und habe ich sie aber ermutigt, habe gesagt, das ist für diese Frau, dass wir erstmal innehalten, nichts tun und das auch würdigen, was diese Frau jetzt gerade ertragen muss. Ja. Und im Moment wache ich noch morgens auf und denke, habe ich die Pumpe dabei, habe ich die Kopflampe dabei, war schon sehr prägend. Also es war, wo bekomme ich das Wasser für den Kercher her und so weiter. Und dann rufe ich dann an, da unten, bei denen, die weiterarbeiten. Wir schicken weitere Handwerker als Sozialwerk auch dahin und hoffen, dass wir ein bisschen Not lindern können. Verzweiflung ist auch sehr groß. Wir haben aber auch Zeichen der Hoffnung gesehen. In einem Dorf zeigte uns ein Künstler sein Haus. Er liebt Jesus und die Liebe Gottes drang aus allen seinen Knopflöchern. Das war wirklich beeindruckend. Er hat gesagt, er hatte nichts mehr. Wir haben das Haus ja gesehen, da war wirklich kein Möbel, nichts mehr drin, außer einer Kanzel, also so ein Gebetskreis, und ein Bild, das er gemalt hat. Eine Frau, die zum Fenster rausguckt und da ein Kreuz sozusagen im Fenster aufgehängt hat und da so durchschaut ins Licht hinein. Das ist das einzige Bild, sagt er, verrückt, das übergeblieben ist, was er gemalt hat, so großformatig, was sozusagen die Katastrophe überlebt hat. Dieses Bild und die Kanzel, also so eine kleine Kanzel hat er da. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht arm und hat, oder ja, reich ist er auch nicht, aber er hat genug Geld, um sozusagen für sich eine Zukunft zu sehen und hat dann Neue Testamente an die Nachbarn verteilt und da 20, 50 Euro reingelegt und denen als Zeichen der Zuwendung oder der Liebe und des Mitleidens auch weitergegeben. Und er sagt, Leute im Dorf, und das war wirklich stark betroffen, da waren ganze Ecken mit mehreren Häusern nah beim Fluss weg, waren nicht mehr zu sehen, waren weggerissen. Und er hat gesehen, wie sein Nachbar ums Leben gekämpft hat, gerade noch gerettet wurde. Und er sagt, da sitzen jetzt Leute zusammen im Garten, die sich über Jahrzehnte nicht mehr im Popo angeguckt haben, also die nicht miteinander reden konnten. Und die jetzt durch diese Not auch lernen oder ja plötzlich den Mund aufmachen und sagen, wir brauchen einander. Das war schon beeindruckend, diesen Mann zu sehen, so will ich auch sein, nicht erst, wenn ich alt bin. Mit beiden Beinen auf der Erde und mit Kopf und Herz im Himmel. Das war so auch die Frage, wo ich gemerkt habe, dieser Mann hat ein Zuhause, auch wenn er keins mehr hat. Der ist zu Hause bei Gott. Es gibt diesen Spruch von Karl Valentin, heute komme ich mich besuchen, hoffentlich bin ich daheim. Der war zu Hause und wusste, dass Jesus bei ihm wohnt und dass er einen sicheren Ort hat, auch wenn alles andere drumherum weg war. Wir brauchen einen sicheren Ort, um uns auf unsicheres Terrain einzulassen. Ja, und ich wünsche uns, dass wir auch im Alter, ich habe viel mit älteren Leuten zu tun, dass wir auch im Alter bei Gott zu Hause sind, bei Jesus zu Hause sind, gelernt haben, bei ihm aufzutanken Und nicht nur im Alter wird deutlich, habe ich mich vielleicht übernommen mit meinen Vorstellungen vom Christentum und meiner Vorstellung, was ich anderen zu sagen hätte vom Christentum, von Jesus und seiner Liebe. Ich glaube, im Auftanken können wir uns nie übernehmen. Aber manchmal in dem, was wir von anderen verlangen, was wir selber meinen, tun zu müssen, das kann zu einer großen Erschöpfung führen. Und da sehe ich manchmal Christen, auch in meinem Umfeld, die, ja, wo ich merke, total erschöpft und richtig böse teilweise und fordernd und wo ich denke, oh, und ihr seid lebenslang so Christen gewesen, Vorzeigechristen, und jetzt merke ich so, wie erschöpft ihr seid. Also das möchte ich gerne lernen, nicht so erschöpft zu sein, dass ich nicht am Lebensende auch weiß, die Liebe Gottes ist es, die mich prägt, die mich trägt. Ja. Lerne auch du, sagt der Clairvaux, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. So, dann sind die Jünger losgezogen im Namen Jesu, 72 mal 70 mal 70 Jünger, immer zu zweit, auch ein guter Tipp. Zu zweit kann man immer sich auch helfen. Der eine, wenn er einmal schwankt, dann kann der andere ihm aufhelfen. Manöverkritik kann man geben und so weiter. Zu zweit ist schon toll, wenn man unterwegs ist. Die Jünger kommen zurück. Sie haben ganz viel erlebt. Und da heißt es in Matthäus 6, Vers 31, die Jünger versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt ihr für euch allein mit mir abseits an einen einsamen Ort und ruht euch dort ein wenig aus. Denn die Zahl der Leute, die da kamen und gingen, war groß, sodass die Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Und an anderer Stelle im Lukas-Evangelium heißt es, die 70 diesmal kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte ihnen, ich sah das. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus lädt seine Jünger ein, abseits zu kommen. Lädt sie ein an einen stillen Ort. Vielleicht magst du mir das nächste Bild mal. Ich liebe Hängematten. Und immer wenn man Fest haben oder so, gucke ich immer, wo kann man mal so eine Ruhe, Oasen schaffen. Und jetzt vor 2 Wochen war ich mit meinen beiden Töchtern auf dem Campingplatz und die eine war schon mit mir hingefahren und dann kam die andere noch dazu mit ihrem Freund und mit Hund und dann wurde es eng vom Platz her. Ich habe das eine Auto für die eine Tochter, dann das andere Auto, was dann kam, da haben sie dann mit Hund zu dritt dran drin geschlafen und für mich war nur noch die Hängematte draußen. Das ist schön für mich, das bringt mir Spaß und das biete ich auch anderen an. Das ist was Schönes. Jesus sagt, mach mal Pause, unterbrich mal. Es ist toll, was du alles erlebt hast. Jesus sagt, ich habe das gesehen, was ihr da alles erlebt habt. Aber jetzt komm an einen einsamen Ort und denkt erstmal darüber nach, was wesentlich ist. Wir alle brauchen Orte und Situationen, an denen wir zu uns selbst zurückfinden können, um uns neu auf unsere herausfordernde Arbeit und Beziehung einlassen zu können. Jesus sagt, ich habe mich mitgefreut. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel kommen. Der Satan hat überhaupt keine Chance gehabt. Ihr konntet Gottes Liebe an den Mann und an die Frau bringen. Ihr hattet dabei viel Erfolg, aber jetzt erst einmal Pause. Kommt zur Besinnung und stellt fest, auf was es wirklich ankommt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Jesus kann unterbrechen. Jesus ist ein Meister in der Unterbrechung. Als einmal Pharisäer kommen und eine Frau angeklagt haben wegen eines vermeintlichen Seitensprungs, interessanterweise waren da nur Männer in der Anklagerunde. Da sagt Jesus gar nichts, sondern er malt auf dem Boden herum. Wahrscheinlich hat er da das Haus vom Nikolaus erfunden. Jedenfalls haben die gedacht, was macht der denn da? Und dann, wir kennen das berühmte Wort, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber wir sollten nicht übersehen, dass er auch was gemacht hat. Er hat nicht auf die Frau gestarrt. Er hat nicht, oh, was mache ich jetzt gestarrt, sondern er hat auf dem Boden und mit dem Finger was gemalt. Er hat etwas gemacht, was man paradoxe Intervention nennt. Also etwas, was man nicht erwartet. Warum kannst du jetzt malen? Es geht hier um Leben und Tod. Die Frau hat es verdient. Und Jesus malte auf dem Boden. Dann stand er auf und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann heißt es im Text, er kniete sich weiter und malte weiter. Ich als Pastor würde doch dann sagen zu den Pharisäern, du wirst doch jetzt wohl keinen Stein schmeißen und so weiter und die Leute bearbeiten. Das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Jesus lässt sogar seinen Feinden und den aggressiven Pharisäern eine Chance, ohne Gesichtsverlust die Steine beiseite zu legen und zu gehen und was zu lernen daraus. Faszinierend, welche Kraft der Mann hat. Und das ganz spielerisch. Und dieses Spielerische kommt nicht aus, was können wir noch tun, was müssen wir noch machen, was müssen wir noch planen, das ist auch dran. Sondern auch aus dem, bei Gott bin ich satt, zufrieden, wie der David sagt, wie ein frisch gestilltes Kind, so bin ich bei meinem Vater im Himmel. Kann ich mal Papp sagen. So, und dann kommt Überfluss. Und dieser Überfluss, den gibst du weiter. Deswegen sagt Jesus, komm, ruh dich aus. Auch wenn ich meine, oh, jetzt voller Adrenalin, jetzt geht's weiter. Und jetzt können wir noch viel Gutes tun. Ja, können wir, aber Jesus sagt erstmal Stopp, halt, mach Pause. Habe ich noch ein paar Minuten? Ja? Ich habe keine Übersicht, also das musst du sagen. Wenn du am linken Ohr ziehst, dann weiß ich Bescheid. Ja. An deinem, bitte. Aber wir, das ist ja so, wir erleben Tolles mit Jesus und wir haben Freude daran. Und ich merke aber, unser Leben ist nicht nur ein Wandeln auf sonnigen Höhen, sondern manchmal geht es auch in tiefe Täler. Es kann Durststrecken kommen im Leben. Und dann ist ein langer Atem gefragt. Und mich tröstet da das Wort aus Jesaja Kapitel 40. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Harren, das ist mehr als hoffen. Das ist so mit allen Sehnen, mit allen Fasern, mit allen Sinnen, warten auf das Eingreifen Gottes. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Nach dem Sprachgebrauch im Hebräischen, Grundtext kann man das Harren auch übersetzen mit sich mausern. Ich habe mir in Bremerhaven mal die Pinguine angeguckt, die in der Mauser waren, die armen Kerle. Das ist jetzt nicht aus Bremerhaven, aber das, Dirk weiß auch, wie das ist mit der Mauser. Da kommt man beim anderen Geschlecht nicht so gut an, glaube ich, wenn man so aussieht. Und das muss man aushalten. Die sich mausern, die diesen Zustand, wo Pubertät und Klimakterium in einem sozusagen erfahrbar ist, den auszuhalten. Das ist die Mausern. Ein Dauerzustand der Veränderung. Das alte Federkleid wird abgelegt und ein neues wächst heran. Sich unter den liebenden Augen Gottes zu mausern, auf ihn zu harren, sich von ihm verändern zu lassen, auch in der Durststrecke, die kriegen neue Kraft, die das tun. In 2. Chronik, Vers 20, da steht, nicht ihr werdet kämpfen, tretet nur hin und steht still und ihr werdet sehen, wie der Herr euch Hilfe schafft. Dieses stille Stehen, in der Notfallseelsorge erlebe ich das häufig, wie schwer das ist, dieses einfach Dasein, nicht kompliziert, nicht erklären, nicht, was nicht zu erklären ist, sondern einfach Dasein und auf Gottes Hilfe hoffen, dem anderen beistehen, auch vielleicht, wenn er als Christ in der Mauser ist. Tretet nur hin und steht still und ihr werdet sehen, wie der Herr euch Hilfe schafft. Mausern, neue Kraft kriegen und dann auffahren mit Flügeln wie ein Adler. Das ist schön. Der Adler, der fliegt majestätisch in großer Höhe und mit entsprechender Übersicht und mit Thermik und er kann das hervorragend nutzen. Und dazu gehören eben auch Pause, Stille stehen als Christ genau hingucken mal, Geduld, Ausrichtung, auftanken, Vertrauen und dann wieder losfliegen. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott drückt manchmal die Pausetaste. Im Alten Testament habe ich den Elia vor Augen, der im Namen Gottes so viel bewegt hat und der dann auf einmal ganz depressiv wird, ganz niedergeschlagen ist und erschöpft ist. Und er entdeckt Gott, Gott zeigt sich ihm nicht im Sturm, nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, sondern, wie der Martin Buber das übersetzt, in einem sich verschwebenden Schweigen. Da müssen wir schon einen stillen Ort haben, oder? Wenn wir ein verschwebendes Schweigen hören wollen, wahrnehmen wollen, da brauchen wir Ruhe. Und darin hat sich Gott ihm gezeigt, in einem verschwebenden, sich verschwebenden Schweigen. Ja, ganz schön finde ich es auch im Neuen Testament, wie Jesus damit umgeht, wenn wir keinen Erfolg haben und auch mit unserem Tun und Denken auf dem Holzweg sind. In Johannes 21, nach der Hinrichtung Jesu, nach seinem Sterben, nach seiner Beerdigung, da sind die Jünger verzweifelt und Petrus sagt, ich gehe jetzt fischen und die anderen sagen, wir kommen mit. Irgendwas müssen wir jetzt wieder tun. Und dann heißt es später in dem Text, in dieser Nacht aber fingen sie nichts. Das gibt es auch, die Nächte, wo wir nichts erreichen, wo wir im Namen Gottes losgezogen sind und nichts bewegt haben. Und kurze Zeit später, da heißt es, und das finde ich so tröstlich, da es jetzt aber Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ein andermal, auch in der Zeit nach seiner Auferstehung, empfängt Jesus die Jünger mit einem zünftigen Frühstück. Nach erfolgloser Nacht. Und dann nimmt Jesus den Jünger beiseite, den Petrus beiseite und fragt ihn, hast du mich lieb? Und Petrus, der vorher eigentlich das Wort geführt hat, der immer er Sätze mit ich angefangen hat, ich mach das, ich werde bei dir bleiben, ich nehme das Schwert und so weiter, der wird ganz vorsichtig und sagt, du weißt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Es geht auch hier wieder um Beziehung. Magst du noch mal ein Bild zurück machen? Weil das war noch mal der Einsatz bei uns. Und wenn man rauskam aus den Kellern, dann hat uns das erwartet. Da kamen die Kölner Jecken mit ihren Wagen, Holzkohlegrill und so weiter. Die haben sie reingelassen, weil sie merkten, das brauchen die Helfer auch. Das brauchen die Leute hier auch kulinarisch. Und Jesus ist ja genauso unterwegs. Was hat der alles beim Essen bewegt? Also das nicht unterschätzen. Das waren jetzt Kartoffelpuffer vom Feinsten. Die meinten es ein bisschen gut, waren sie ein bisschen dick, aber ich brauchte auch Kalorien, das war gut. Aber diese Liebe, ne, und diese, dass Jesus das auch weiß, Leute, Liebe geht auch durch den Magen. Und er seine Jünger da mit einem Männerfrühstück, so gebratenem Fisch, empfängt. Und ja, das finde ich faszinierend. Das sind so kleine Dinge, die mir wichtig geworden sind. Es geht Jesus beim Gespräch mit Petrus dann um Beziehung. Er sagt nicht das, was du leistest, das, was andere von dir sagen, was du schon geleistet hast oder das, was du planst, auch als Gemeinde, das ist nicht das Wesentliche, sondern dass du in Beziehung mit mir bleibst, sagt Jesus. Dass du ganz dicht dran bleibst, dass du dich voll machst und dann kommt es von selbst rüber. Und das ist auch nicht, was du dann sagst und tust, ist nicht etwas, was den anderen unter Druck setzt. Ach, so muss ich leben, wenn ich fromm sein will. Nein, du lädst ihn ein zu Jesus und zu seinem Herz. Und der macht das, was wir nicht machen können. In Verbindung mit Gott und seiner Liebe bleiben, als Rebe am Weinstock bleiben. Im Kontakt mit diesem ewigen, liebenden Gott können wir auch unsere Endlichkeit gestalten. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, war vorhin auch in dem Text, sodass sie nicht einmal Zeit fanden zum Essen. Scheint also ein wichtiges Thema zu sein. Genau. Zurück zum Anfang, wir haben einen reichen Gott, dem die Kraft nie ausgeht. Und er weiß, was wir brauchen, um diese Liebe weiterzugeben. Kommt her zu mir, ich will euch erfrischen. Und nun lädt uns Jesus selber ein, zu seinem Tisch zu kommen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Lasst uns seine Liebe genießen in dem Bewusstsein, dass er es ist, der uns empfängt. Egal, ob wir große Dinge mit ihm erlebt haben und in seinem Namen erleben, oder ob wir aus einer ermüdenden, erfolglosen und deprimierenden Situation kommen. Da es aber jetzt Morgen war, stand Jesus am Ufer. Amen. Wir wollen wieder was singen. Stille vor dir, mein Vater.